Hallo alle miteinander und vielen Dank an alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Andy Awardian. Und nein, das ist nicht mein realer Name. Das ist offenkundig ein Künstlername, den sich eine meiner drei besten Freundinnen für mich ausgedacht hat. Wer mich nicht kennt, ich bin seit über 20 Jahren Videospieljournalist, selbstständig. Ich habe sehr, sehr viel gespielt und ich habe auch sehr, sehr viele Filme gesehen. Spiele und Filme sind meine Passion. Dazu kommt noch Musik, die sich auf Spiele und Filme bezieht, also Videospielmusik und Filmmusik. Und es hat mir schon immer eine große Freude gemacht, einfach darüber zu erzählen und den Leuten Dinge zu zeigen, die ich selbst erfahren habe, die ich selbst lieben gelernt habe und wo ich mir denke, das könnte auch andere interessieren. Der Name Awardian ist eine Mischung aus Awards und Guardian. Und er entstand in der Idee, einen Blog aufzuziehen, wo ich über Awards rede, also über Auszeichnungen. Denn einer meiner größten Ticks ist es, oder besser gesagt, eine meiner größten Besessenheiten, sind die Oscars, die Golden Globes, die Emmys, der Gamer Developer Choice Award. Also Auszeichnungen, wo irgendetwas honoriert wird, irgendetwas als das Beste des Jahres bezeichnet wird. Und ich werde in diesem Podcast jetzt nicht nur über Auszeichnungen reden, aber es ist irgendwie das beste übergreifende Narrativ, was mir eingefallen ist. Und da ich mich sowieso schon seit, keine Ahnung wie lange, als Awardian bezeichne, dachte ich, wieso nicht einfach den Namen nehmen und so diesen Podcast hier nennen. Und mit der ersten Folge möchte ich gleich in die Vollen gehen und über die Oscarverleihung reden, die heute Nacht stattfinden wird. Also, ich zeichne das hier am 10. März 2024 auf und in der Nacht wird die Oscarverleihung für das Jahr 2023 ausgestrahlt. Ich denke mal, von den Oscars wird nahezu jeder mal was gehört haben. Ich erkläre es nur ganz kurz. Die Oscars sind der größte Preis, den man in der Filmindustrie gewinnen kann. Er wird innerhalb der Industrie verliehen, das heißt, Filmschaffende zeichnen sich quasi selbst aus. Darüber kann man sich jetzt streiten, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass man sich quasi selbst goldene Statuetten schenkt. Aber es ist ein Fakt, dass die Oscars etwas ganz Wichtiges geworden sind und dass eigentlich nahezu jeder, der irgendwas mit Film zu tun hat, sei es Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann, Frau, würde zumindest mal nicht Nein sagen, wenn er oder sie einen Oscar gewinnt. Ich selbst habe sehr, sehr viele Filme gesehen, die für Oscars nominiert gewesen sind, besonders in den Kategorien bester Film und beste Regie. Da habe ich nahezu alles gesehen. Das sind inzwischen, glaube ich, über 700 Filme. Und ich habe halt festgestellt, dass sich mein persönlicher Geschmack ziemlich genau mit der Academy deckt. Und entsprechend bin ich besessen davon, vor der Verleihung mir sämtliche Filme anzuschauen, die nominiert sind. Und damit meine ich wirklich alle Filme. Also ich meine jetzt nicht nur für Film und für Regie, sondern ich meine auch für die Schauspielerpreise, für die Kamera, für den Filmschnitt und natürlich auch für die Kurzfilme. Und ich habe es bislang dreimal geschafft, vor der Verleihung sämtliche Filme gesehen zu haben und ja, dieses Mal ebenfalls. Insgesamt wurden 53 Filme erwähnt. Und ich habe einen Tag vor der Verleihung den letzten sehen können, bin dafür extra in ein Kino gefahren, was gute 85 Kilometer von meinem Heimatort entfernt ist. Also ich investiere da schon einiges hinein, will ich damit sagen. Und so sehr ich es auch mag, mir die ganzen Filme anzuschauen, so traurig macht es mich, dass ich kaum mit jemandem drüber reden kann, denn die meisten Filme, die ausgezeichnet werden, die kennt niemand. Warum das so ist, das kann ich vielleicht im Laufe dieses Podcasts irgendwann einmal genauer erläutern. Es liegt aber nicht daran, dass diese Filme schlecht sind oder dass die Academy irgendwie einen komischen Geschmack hat. Nein, wenn man sich andere Preisverleihungen anschaut, wie die Golden Globes oder der Critics' Choice Award oder es gibt sogenannte Gildenpreise, die decken sich ziemlich genau mit dem, was die Academy honoriert. Dabei ist es eigentlich gar nicht mal so schwer zu erklären. Es gibt eine immer größer werdende Spaltung, die auch vollkommen natürlich ist. Da haben wir auf der einen Seite, jetzt so ganz grob betrachtet, eine Gruppe mit Menschen, die sich sehr für Filme interessiert, die für Filme lebt, die sie tagtäglich konsumiert oder der oder die sie sogar selbst macht, wie die Mitglieder der Academy. Und auf der anderen Seite haben wir viele Menschen, die das so nebenbei macht, die mal am Wochenende ins Kino geht, die sich vielleicht abends hinsetzt und damals Fernsehen, heute über Netflix und Co., sich mal was anschaut. Irgendetwas, was ihn oder sie interessiert, ohne groß drüber nachzudenken, was das ist. Ein bunter Actionstreifen, was weiß ich, ein Transformers-Film oder ein Marvel-Film oder eine romantische Komödie. Und diese Filme sind ja auch für sich gesehen unterhaltend. Aber sie machen nichts Neues. Sie bedienen sich Mechanismen und Elementen, die es schon hundertfach davor gegeben hat. Und der Filmschaffende und der Filminteressierte, der merkt das. Während der normale Kinogänger, den interessiert das nicht. Der hat nicht diesen Anspruch. Und ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Podcast zumindest mein Paar von dieser zweiten Gruppe dazu bringen kann, über diesen Tellerrand zu schauen. Denn, wie gesagt, die meisten Filme, die die Academy honoriert oder auch nur nominiert, das sind wirklich, wirklich, wirklich gute gemachte Filme. Und natürlich kann ich auch nicht alles mögen, was dort irgendwie berücksichtigt wird. Denn die Academy besteht aus inzwischen fast 10.000 Mitgliedern. Und sie bestand schon immer aus 5.000, 6.000. Das ist eine große Menge an Menschen, die natürlich alle ihren eigenen Geschmack haben. Und dann rutscht natürlich auch mal so ein Film durch, der allein von der Thematik nun mal nicht meins ist. Ich meine, ich selbst als Journalist oder als Kritiker, wie ich mich früher gerne bezeichnet habe, ich habe so einen Kippschalter im Kopf. Ich kann bei Filmen oder auch bei Spielen ganz gut sehen, warum man das gut findet, obwohl ich selbst es nicht fühle. Weshalb ich halt die meisten dann zumindest mal, ich kann es nachvollziehen, warum dieser oder jene Film berücksichtigt wird. So, jetzt aber genug geschwafelt. Jetzt komme ich mal wirklich zu der Verleihung, die ja heute Nacht stattfindet. Ich muss mich gerade ein bisschen sputen. Es ist schon 12:30. Okay, seit 2009 werden in der Kategorie Bester Film 10 Filme berücksichtigt. Es waren zwischendurch ein paar weniger, aber das will ich jetzt nicht breittreten. Fakt ist, es wurden dieses Jahr 10 Filme nominiert für den größten Filmpreis der Industrie. Ich werde die jetzt alle durchgehen. Aber nicht alphabetisch, sondern nach meiner persönlichen Präferenz. Ich werde mit dem Film anfangen, der mir am relativ schlechtesten gefallen hat, und werde mit meinem Highlight aufhören. Danach werde ich noch über die anderen Preise so ein bisschen reden und ein kleines Fazit geben, wie ich so das Filmjahr insgesamt empfunden habe. So, auf Platz 10, also der Film, der mir am relativ wenigsten gefallen hat, liegt Maestro von und mit Bradley Cooper. Das ist ein klassisches Biopic. Das heißt, es ist ein Film über eine real existierende Persönlichkeit, in diesem Fall Leonard Bernstein. Das war ein Komponist und Dirigent. Manche vielleicht haben mal etwas von dem Musical West Side Story gehört. Das ist Leonard Bernstein in Reinkultur gewesen. Bradley Cooper hat sein Leben verfilmt und hat dabei einen interessanten Kniff angewandt. Weil normalerweise, wenn man so ein Biopic hat, dann fängt das ganz früh in der Kindheit an oder an einem bestimmten Punkt, wo die Person nun ja einen wichtigen Grundbaustein für seine und ihre Karriere gelegt hat. Und es endet oftmals mit dem Ableben der Person oder mit dem Stand, was heute mit der Person ist, wenn sie noch lebt. Im Falle von Maestro beginnt Bradley Cooper mit einer Vorblende. Man sieht Bernstein, wie er ein Interview gibt und um seine verstorbene Frau trauert. Und dann fängt der Film damit an, dass er seine Frau in der Vergangenheit kennengelernt hat. Und er endet dann wieder mit diesem Interview. Das heißt, der ganze Film dreht sich gar nicht mal so sehr um Leonard Bernstein, sondern es geht um ihn und seine Frau. Und das macht diesen Film zumindest mal gut. Ich persönlich finde ihn nicht brillant, weil er mir zu konventionell ist. Es ist eben ein Biopic. Und da sind wir jetzt wieder bei dieser Krux, die ich vorhin erwähnt habe. Ich habe schon so viele Biopics gesehen. Und Bradley Cooper macht mir zu wenig Neues. Und wer aber auf so etwas steht, und viele Academy-Mitglieder stehen auf so etwas, besonders wenn es um Filme geht, innerhalb der Industrie bekannte Personen. Weil Leonard Bernstein ist, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren gestorben, das ist jetzt schon ein Weilchen her, aber trotzdem, einige Academy-Mitglieder kannten diesen Mann persönlich. Das heißt, sie haben einen Bezug zu ihm. Und entsprechend feiern sie natürlich so einen Film wie Maestro, wenn er ebenso liebevoll gemacht wurde, wie Bradley Cooper das hinbekommen hat. Und es gibt auch ein paar handwerkliche Dinge, die ich an dem Film mag. Ich mag die Kameraarbeit. Es gibt ein paar wunderschöne Einstellungen. Die Schauspieler, Bradley Cooper als Leonard Bernstein oder Carey Mulligan als seine Frau, Felicia Montealegre. Das ist einfach eine sehr, sehr gut gemachte Leistung. Und deshalb, wer auf solche klassischen Biopics steht, der kann ihn sich ruhig anschauen. Und er ist auch sehr leicht zu sehen, denn Netflix hat ihn sich geschnappt. Das heißt, wer ein Netflix-Abonnement besitzt, der kann ihn sich jetzt hier und heute mal anschauen. Platz 9. American Fiction oder amerikanische Fiktion von Cord Jefferson. Und nein, das ist kein Scherz. Ich habe das erst kurz vor dem Aufzeichnen des Podcasts erfahren, dass dieser Film im Deutschen tatsächlich amerikanische Fiktion heißt. Ich werde das boykottieren und werde den Film weiterhin American Fiction nennen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Worum geht es? Es ist eine Komödie oder besser gesagt eine Satire. Der Hauptdarsteller ist Thelonious Allison oder kurz Monk genannt, gespielt von Jeffrey Wright. Er ist ein farbiger Mann, der Bücher schreibt und der damit nicht sehr erfolgreich ist. Und damit meine ich jetzt, er findet keine Verleger, die seine Werke auch drucken wollen. In der ersten Hälfte des Filmes widerfahren ihm einige Schicksalsschläge, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde. Nur so viel, aufgrund dieser Schicksalsschläge ist der Mann immer frustrierter. Er versteht einfach nicht, wieso seine Werke niemand lesen möchte oder auch niemand drucken möchte, während die von einer Kollegin, Cyntara Golden, gefeiert werden bis zum Gehtnichtmehr. Und das, obwohl sie eigentlich nur aus üblen Klischees bestehen. Und irgendwann ist der Frust so groß, dass er selbst einen total ranzigen, abgedroschenen Roman schreibt. Quasi der nur aus Farbigen besteht, die fluchen, die Gewalt anwenden, die richtig badass sind. Und er schreibt das als einen Scherz und hat ausgerechnet damit Erfolg. Und das ist eigentlich die Geschichte des Filmes. Der Film ist recht beliebt in Amerika und hat schon einige Publikumspreise gewonnen und auch erstaunlich viele Auszeichnungen für das beste adaptierte Drehbuch. Und wenn ich ehrlich bin, das ist einer der wenigen Momente, wo ich es nicht so ganz verstehe. Als ich den Film gesehen habe, hatte ich große Erwartungen, weil er eben so hoch honoriert wurde schon. Und auch, weil ich die Idee originell fand. Aber ich habe mich so gegen Ende dabei ertappt, wann geht eigentlich die Geschichte mal so richtig los? Und auf einmal war der Film fertig. Und ich war irritiert. Wie, das war's jetzt schon? Und was mich auch etwas gestört hat, der Film parodiert Klischees. Und er bedient sich selbst welcher. Und damit meine ich jetzt nicht die, die er parodiert. Ich meine vor allen Dingen der Hauptdarsteller, Monk. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben, aber der Charakter Monk ist für mich auch ein Klischee. Und zwar des frustrierten Künstlers, der sich nicht verstanden fühlt. Was mir bei den Schauspielern noch aufgefallen ist, das sind alles Namen, die ich nicht von Kinofilmen her kenne. Ich kenne die aus TV-Serien. Jeffrey Wright kenne ich aus Westworld. Tracy Ellis Ross kenne ich aus Blackish. Sterling K. Brown kenne ich aus This Is Us. Das sind alles großartige Schauspieler. Aber ich habe die nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass sie mal einen großen Kinofilm mitspielen könnten. Und sie machen ihre Sache wirklich sehr gut. Aber so im Nachhinein betrachtet merke ich schon, eigentlich ist American Fiction ein TV-Film. Ein sehr guter TV-Film. Aber trotzdem, ich habe mir einfach mehr davon versprochen. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass ich den Film in ein paar Jahren nochmal sehe und mir dann denke, oh mein Gott, wie konnte ich die Brillanz hinter diesem Film nicht fühlen? Platz 8. The Holdovers von Alexander Payne. Wir gehen jetzt mal zurück in die Vergangenheit, und zwar in die 70er Jahre. Stellt euch ein Internat vor, in Amerika. Und stellt euch weiter vor, dass Weihnachten vor der Tür steht. Was dürfen die Kinder? Richtig, sie dürfen mal nach Hause fahren, zu ihren Eltern, um dort die Feiertage zu verbringen. Aber nicht jedes Kind. Denn manchmal passieren unvorhergesehene Ereignisse, weshalb der ein oder andere eben nicht nach Hause darf. Und die, die quasi im Internat bleiben müssen, die dort quasi überwintern dürfen, die nennt man The Holdovers, quasi die Zurückgebliebenen, die Zurückgelassenen. Und das ist der Plot. Da gibt's einen Lehrer, Paul Hunnam, gespielt von Paul Giamatti, und einen Schüler, Angus Tully, gespielt von Dominic Sessa, und eine Köchin, Mary Lamb, gespielt von Divine Joy Randolph. Die drei schweißen sich zusammen und müssen halt gucken, wie sie quasi das Beste draus machen. Und der Film spielt sehr viel mit Situationskomik. Und gleichzeitig ist der Film aber auch sehr tragisch, denn alle drei Charaktere haben ihre Päckchen zu tragen. Und es sind zum Teil sehr frustrierende Päckchen. Und das ist auch mit ein Grund, warum der Film bei mir nur auf Platz 8 gelandet ist. Denn ich hatte mir einen lustigeren Film erhofft. Ich hatte mir einen unbeschwerteren Film erhofft. Aber es werden Sachen thematisiert, die ich jetzt hier nicht breittreten möchte, weil es wären böse Spoiler, die mich frustriert haben, wo ich auch zugebe, die auch mich persönlich ein wenig getroffen haben. Was an dem Film toll ist, ist die Interaktion zwischen den drei Charakteren. Das ist quasi ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der eigentlich keine Gemeinsamkeiten hat und man rafft sich halt trotzdem zusammen irgendwie. Und das Ende ist bittersüß, auch ein bisschen frustrierend, wenn ihr mich fragt, und auch ein bisschen enttäuschend für mich gewesen, weil ich hatte mir, was eine bestimmte Pointe anbelangt, etwas Originelleres gewünscht und letztendlich bedient sich Alexander Payne hier auch Klischees, die ich schon 100-mal gesehen habe. Platz 7. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Martin Scorsese, jetzt kommen wir zum klassischen Gangsterfilm, wobei er nicht so ganz klassisch ist. Aber trotzdem zeigt dieser Film sehr viel Gewalt und sehr viel Blut. Er spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und es geht um amerikanische Ureinwohner in Osage County, die auf ihrem Land zufälligerweise Öl gefunden haben. Sie sind jetzt reich. Das Doofe ist nur, dass das ein paar Weise auch mitbekommen haben und deshalb die Ureinwohner ausbeuten wollen. Und wie machen sie das? Sie heiraten im wahrsten Sinne des Wortes in ihre Familien ein und bringen sich gegenseitig um. Mehr muss ich eigentlich gar nicht erwähnen. Das ist eigentlich der Plot, der sich über 3 oder ich glaube sogar fast 4 Stunden zieht, der auch durchaus interessant gestaltet ist, der mit fantastischen Schauspielerleistungen glänzt. Lily Gladstone spielt Molly Burkhardt und sie hat große Chancen, heute Abend einen Oscar zu gewinnen, als erste Ureinwohnerin Amerikas. Robert De Niro spielt William Hale, quasi den Obergurui, den alten Mann, den alten Sack, der die Fäden zieht, der quasi dafür sorgt, dass die Korruption noch genau dort eingesetzt wird, wo sie am meisten wehtut. Und Leonardo DiCaprio, ja, der spielt auch einen Gangster, aber mehr so einen einfältigen. So eine Mischung aus What's Eating Gilbert Grape und Gangs of New York. Das spielt Leonardo DiCaprio in diesem Film. Killers of the Flower Moon ist auch jetzt nicht besonders originell. Aber er ist halt verdammt gut gedreht. Man merkt eben, Martin Scorsese ist, obwohl dieser Mann über 80 ist, immer noch ein extrem guter Regisseur. Seine Gewaltexzesse nehmen auch Ausmaße an, was ich so noch nicht von ihm gesehen habe. Also wem Goodfellas oder The Departed zu hart war, der sollte vor Killers of the Flower Moon besser Reis ausnehmen. Wenn man dem Film etwas vorwerfen kann, er ist wirklich sehr, sehr lange. Aber trotzdem gut geschnitten. Der Filmschnitt ist wirklich hervorragend. Und es ist ja nicht so, dass in dieser Zeit nichts passieren würde. Man braucht nur ein bisschen Sitzfleisch. Platz 6. Anatomy d'une Chute oder Anatomy of a Fall oder Anatomie eines Falls von Justine Triet. Der Titel verrät es bereits, es ist ein französischer Film. Ein Film, der die Goldene Palme von Cannes gewonnen hat, auch ein wichtiger Filmpreis. Der Plot ist erneut recht simpel. Es geht um eine Familie, besteht aus Vater, Mutter und Sohn, die etwas abseits gelegen wohnt, und wo es zu einem Unglück kommt. Der Vater stürzt aus dem Fenster, knallt mit dem Kopf auf den Boden auf und stirbt. Und es wird recht schnell klar, dass es sein kann, dass er nicht einfach nur gestürzt ist, sondern dass er vielleicht geschubst wurde von seiner Frau. Sie ist quasi die Hauptverdächtige für einen potenziellen Mordfall. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Der Film hat natürlich viel, viel mehr zu bieten. Und auf den ersten Blick wirkt er wie so ein typischer Krimi. Quasi ein Justizdrama. Aber ein recht originell gemachtes. Und zwar originell in dem Sinne, dass dieser Film es hervorragend schafft, völlig ambivalent zu bleiben. Das heißt, ich werde jetzt nicht verraten, wie der Film ausgeht, um Gottes Willen. Aber egal wie er ausgehen würde, was der Film sehr, sehr gut macht, ist, dem Zuschauer das Gefühl zu geben, dass er keine Ahnung hat, ob die Frau, gespielt von Sandra Hüller, schuldig ist oder nicht. Möglich wird dies durch Hüller selbst, die einfach sehr, sehr gut schauspielert, Justine Triet, die ihr genau die richtigen Regieanweisungen gegeben hat, und auch durch den Filmschnitt. Denn angeblich wurde der so gestaltet, dass man quasi immer dann, wenn man eine Szene genommen hat, wo Hüller glaubwürdig rüberkommt, also quasi, dass sie unschuldig ist, hat man danach eine Szene genommen, wo man eher das Gefühl hat, dass sie doch schuldig sein könnte oder unsicher sein könnte oder selbstbewusst sein könnte. Und dieses Hin und Her, das ist so gut arrangiert, dass man als Zuschauer wirklich keinen Plan hat, was jetzt mit ihr ist. Es gibt zwar ein klares Ende, dass der Film macht ein Fazit, das ist am Ende ihr Schicksal. Aber er lässt komplett offen, ob das auch das gerechte Schicksal ist. Ich gebe zu, dass mir der Film allein deshalb ein wenig besser gefallen hat als die, die ich davor erwähnt habe, weil ich habe so eine kleine Schwäche für Justizdramen oder für eben so TV-Serien wie das gute alte Columbo. Das ist so etwas, das kann ich mir immer mal wieder geben, auch wenn ich das schon 100 Mal gesehen habe. Und ich habe aber auch eine Schwäche für Regieleistungen, die man auf den ersten Blick nicht so wirklich erkennt. Weil wenn man an eine tolle Regie denkt, dann denkt man an so etwas wie Der Herr der Ringe oder Titanic oder Everything Everywhere All at Once. So Epen, die sehr originell sind, die sehr mutig sind. Anatomie eines Falls ist ein sehr ruhiger Film. Ein sehr gewöhnlicher, ein sehr konventioneller Film. Und trotzdem wirkt er wie etwas, was man so noch nicht oft gesehen hat. Und deshalb finde ich es auch grandios, dass Justine Triet für die beste Regie nominiert ist. Platz 5, Oppenheimer von Christopher Nolan. Ja, Oppenheimer. Das sage ich am besten gleich vorneweg. Dieser Film wird gewinnen. Auch Christopher Nolan wird für seine Regieleistung gewinnen. Das ist in Stein gemeißelt. Normalerweise ist es so, dass vor der Oscarverleihung so 2, vielleicht 3 Filme um den besten Filmpreis konkurrieren. Dass es vielleicht zwar schon einen gibt, der über den anderen steht, aber darunter lauert halt so ein Dark Horses, sag ich jetzt mal. Oppenheimer hingegen hat praktisch alles gewonnen, was der Film gewinnen kann. Den BAFTA, das ist der britische Oscar, den Golden Globe, den Director Guild Award, den Producer Guild Award, den Screen Actor Guild Award für das beste Schauspielensemble, den Critics' Choice Award. Ich könnte jetzt ganz viele Preise nennen, das sind alles sehr, sehr wichtige Preise, wo normalerweise es zu Meinungsverschiedenheit kommt. Zumindest mal, dass eine von diesen Verleihungen abweicht. Im letzten Jahr zum Beispiel hat nahezu jede Verleihung Everything Everywhere All at Once ausgezeichnet, aber eben nicht die Golden Globes und auch nicht der BAFTA. Während in diesem Jahr sind sich alle einig. Oppenheimer ist der beste Film des Jahres. Nur wieso ist er dann bei mir nur auf Platz 5? Ich bin ein sehr großer Fan von Christopher Nolan. Ich liebe seine Science-Fiction-Filme. Inception, Interstellar, The Dark Knight. Bei seinen ernsten, seriösen Filmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, die mag ich zwar auch, aber sie berühren mich nicht so sehr. Das habe ich schon bei Dunkirk gemerkt. Und Oppenheimer ist, ich will nicht sagen ein klassisches Biopic, das wäre gelogen, aber es geht halt um den Erfinder der Atombombe, Robert Oppenheimer. Und das Thema an sich ist schon für mich eines, womit ich nicht viel anfangen kann, denn ich habe Angst vor Atombomben. Nichtsdestotrotz muss ich diesem Film wirklich zugestehen, wenn man einen Film über Oppenheimer macht, dann bitte so, wie Christopher Nolan das gemacht hat. Christopher Nolan spielt sehr viel mit Zeit, was er ja in fast allen seinen Filmen so macht. In diesem Falle kann man sagen, es gibt Szenen vor der Zündung der ersten Atombombe und Szenen danach. Und Nolan mixt die wild kreuz und quer. Als Zuschauer kann man dem deshalb so gut folgen, weil man zum einen an Oppenheimer selbst, wie er gerade geschminkt ist, sieht, okay, das ist jetzt der alte Oppenheimer, das ist der junge Oppenheimer. Und es gibt einige Schwarz-Weiß-Szenen, die eher nach der Atombombe spielen und die einen anderen Blickwinkel haben. Das hat Nolan selbst zu verraten. Die Szenen, die koloriert sind, das sind die Szenen aus Sicht von Oppenheimer. Die Schwarz-Weiß-Szenen, das sind die Szenen rund um Louis Strauss, der Oppenheimer als Kommunist verdächtigt hat und entsprechend gegen ihn vorgeht. Des Weiteren ist dieser Film von allen 10 nominierten Filmen, der am wenigsten aneckt, sprich die wenigsten Ecken hat. Der Film ist total rund. Da stimmt alles, da greift alles hervorragend ineinander über. Kamera, Schnitt, Musik, Drehbuch, Regie, Schauspieler. Es ist kein Wunder, dass er mit 13 Nominierungen der am meisten nominierteste Film des Jahres ist. Und er wird auch davon sehr viel gewinnen. Er wird Film gewinnen, er wird Regie gewinnen. Er wird wahrscheinlich Hauptdarsteller gewinnen, Nebendarsteller, Filmschnitt, Kamera, Ton, Musik. Das sind jetzt schon 8 Stück. Mit ein bisschen Glück sogar Drehbuch. Es wäre damit der meist ausgezeichnete Film seit Slumdog Millionaire aus dem Jahre 2008. Und wie gesagt, ich fühle es nicht so ganz so sehr. Er ist mir an manchen Stellen auch wieder zu konventionell gedreht. Er ist mir zu dialoglastig. Ist nicht so ganz meine Art von Film, die ich toll finde. Ich möchte lieber, dass Filme etwas zeigen, anstatt etwas runterrasseln. Aber ich kann dem Film wirklich nicht böse sein, denn Christopher Nolan ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Und dass dieser Mann noch keinen Oscar gewonnen hat, ist für mich sowieso ein kleines Verbrechen. Und jetzt kriegt er ihn halt für Oppenheimer. Und das ist für mich auch vollkommen okay so. Und ich muss ja auch nicht immer den besten Film des Jahres auch persönlich am besten gefunden haben. Ich meine, in den letzten 4 Jahren hatte ich dieses Glück. Mit Parasite, Nomadland, Coda und Everything Everywhere All at Once. Viermal hintereinander hat die Academy den Film ausgezeichnet, den ich persönlich auch als meinen persönlichen Lieblingsfilm des Jahres bezeichnet habe. Da darf das jetzt ruhig auch mal ein anderer sein. Platz 4. Past Lives von Celine Song. Ich sag immer, die Königsdisziplin der Filmkunst sind Liebesfilme. Nicht, weil viele davon toll sind. Ganz im Gegenteil, die meisten sind Schrott. Die meisten sind kitschig. Die meisten sind sehr weltfremd. Aber wenn ein Film es schafft, eine Liebesbeziehung so auf die Kinoleinwand zu bannen, dass man sie spürt, dass man sie emotional miterlebt, dass man mitfühlt, dann ist es meines Erachtens das Beste, was einem passieren kann. Denn Liebe ist ein großartiges Gefühl. Die Geschichte von Past Lives ist sehr tragisch. Er fängt damit an, dass er 2 Kinder zeigt, die beide in Südkorea leben, ein Mädchen und ein Junge, Na-Yong und Hae-Sang. Sie sind beste Freunde und besonders sie sagt schon ihrer Mutter, dass sie ihn gerne heiraten möchte, wenn sie mal erwachsen sind. Die Mütter der beiden arrangieren sogar ein Date und unterhalten sich so, als ob sie irgendwann miteinander verwandt sein werden. Nur dann offenbart die Mutter des Mädchens, dass ihre Familie auswandern wird nach Amerika. Der Junge bekommt das natürlich mit und ist traurig. Und dann reist sie nach Amerika und er bleibt in Asien. Der Film macht dann einen Zeitsprung von 12 Jahren, wo man dann mitbekommt, dass sie sich in Amerika gut eingelebt hat und er inzwischen in China wohnt. Und beide über zuerst Facebook und dann über Skype miteinander reden. Man merkt, dass man immer noch etwas miteinander fühlt. Man merkt, dass man auch als Erwachsener eine Connection hat. Dann kommt es wieder zu einem Bruch. Und wieder 12 Jahre später ist sie verheiratet mit einem Amerikaner und er ist gerade frisch getrennt von seiner letzten Freundin. Und er kommt sie besuchen. Mehr verrate ich nicht. Das Schwierige bei solchen Liebesfilmen ist, die Chemie zwischen den Schauspielern zu finden. Und die Regisseurin Celine Song hätte diesen Job nicht besser machen können. Ihre beiden Figuren so darzustellen, dass man wirklich spürt, von Anfang bis Ende, das sind zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind und niemals zusammen sein können. Man spürt diese Liebe zwischen den beiden und trauert umso mehr, dass es halt nicht sein sollte, obwohl beide ein funktionierendes Leben haben. Sie ist ja verheiratet und ihr Mann ist fantastisch. Besonders wie er selbst damit umgeht, weil er selbst damit konfrontiert wird, dass seine Frau eigentlich für jemand bestimmt war, der nicht er selbst war. Und das sind so ganz einfache Dinge, die im Leben nun mal leider passieren. Und dieser Film schafft es, sie in anderthalb Stunden zu präsentieren, so dass sie jeder wirklich auch spüren kann. Und mehr muss ich eigentlich nicht zu diesem Film sagen, weshalb der bei mir so platziert ist. Es ist tragisch, dass dieser Film nur für 2 Oscars nominiert ist. Nur für bester Film und nur für das beste Originaldrehbuch. Die Schauspieler Greta Lee und Theo Yoh, die die erwachsenen Personen der asiatischen Menschen spielen, und auch John Magaro, der den amerikanischen Ehemann spielt, die hätten alle eine Oscar-Nominierung verdient gehabt. Der Film ist leider zu klein gewesen. Das ist halt auch etwas, was leider mal passiert, dass ein Film eben nicht groß genug ist, um von der Academy gesehen zu werden. Zumindest mal hat es gereicht, dass er unter den besten 10 Filmen des Jahres berücksichtigt wird und den ich jeden ans Herz legen möchte, der etwas mit Beziehung anfangen kann und der bei dem Stichwort Love Story nicht schreiend davonrennt. Platz 3, Barbie von Greta Gerwig. Ja, Barbie ist mein drittliebster Film des Jahres und ich habe das kommen sehen. Ich kenne Greta Gerwig, ich kenne ihre Filme Little Women und Lady Bird. Das sind 2 großartige Filme. Und Barbie ist besser. Es ist ihr bislang bester Film. Und das, obwohl er die meisten Szenen hat, die mich schon sehr cringy fühlen lassen haben. Muss ich den Plot von Barbie wirklich erwähnen? Ich meine, es ist der erfolgreichste Film des Jahres gewesen. Und nein, damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert, aber ich gönne es Greta Gerwig von Herzen. Barbie lebt in ihrer Welt, in ihrer Traumwelt, zusammen mit anderen Barbies und mit lauter Kens. Und jeden Tag ist gute Laune, jeden Tag ist fröhlich, jeden Tag ist Tanzen angesagt. Bis Barbie auf einmal Dinge merkt, die sich nicht gut anfühlen. Dass man zum Beispiel sterben könnte. Und sie geht diesem Gefühl nach und geht dabei auf eine Abenteuerreise, die sie in unsere reale Welt führt. Und das eigentliche Drama entsteht dadurch, dass auch Ken mitkommt und auch Ken die reale Welt kennenlernt und sich selbst als Mann neu sieht und dabei einiges falsch versteht. Der Film ist nicht nur der erfolgreichste des Jahres, er ist auch der umstrittenste. Und ich kann sehr gut verstehen, warum. Der Film ist sehr goofy, er ist sehr albern, er ist zum Teil auch sehr cringy. Wenn ihr ein Problem mit der Farbe rosa habt, vergesst es, das haltet ihr keine 5 Minuten aus. Aber hinter diesem krassen Holzhammerhumor, hinter diesen sehr plumpen Klischees, stecken sehr wichtige Botschaften. Und Greta Gerwig hat zusammen mit ihrem Mann Noah Baumbach ein Drehbuch geschrieben, was gleichzeitig plump und innovativ ist. Es gibt viele Szenen, wo ich selbst dachte, das ist jetzt auch für mich ein bisschen schwer zu ertragen. Aber das war alles sofort vergessen, sobald eine Szene kam, die mich wirklich berührt hat. Wo ich dachte, aha, okay, deshalb hat die Frau das so gemacht. Denn diese ganze Holzhammer-Methode, die sie anwendet, die ist sehr wichtig, weil ansonsten würde diese Botschaft des Films nicht so rüberkommen. Und nein, dieser Film ist nicht männerfeindlich. Wer diesen Film als männerfeindlich bezeichnet, hat ihn entweder nicht gesehen oder wollte ihn nicht verstehen. Ich will nicht spoilern, aber ich werde trotzdem ein Zitat am Ende des Filmes erwähnen, das für mich die Botschaft des Filmes perfekt überspiegelt. Es gibt eine Barbie und es gibt einen Ken. Platz 2, The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ja, also wer noch nicht wusste, dass ich ein Mensch bin, der von den Extremen lebt, der sollte es spätestens jetzt herausgefunden haben. Nach Barbie kommt The Zone of Interest. Und diese beiden Filme könnten nicht unterschiedlicher sein. Der Film spielt zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und zeigt das Leben einer Familie. Vater, Mutter, Kinder. Die Großmutter kommt mal zum Besuch, es gibt ein paar Bedienstete. Man lebt halt so sein Leben. Man isst zusammen, man redet zusammen, man spielt, man badet im Fluss. Das ist das, was man die meiste Zeit zu sehen bekommt. Jetzt kommt die Pointe. Es ist die Familie von Rudolf Höss, einem hochrangigen Nazisoldaten, der direkt neben Auschwitz wohnt. Man sieht von Auschwitz nur die Außenmauer. Man sieht nicht, was innen passiert. Aber man hört es. Man hört die Schüsse, man hört die Schreie, man hört die Soldaten, man hört das Hundegebell. Es fällt mir sehr schwer, diesen Film zu empfehlen. Dieser Film ist zum Teil sehr schwer zu ertragen. Aber genau das ist der Sinn und Zweck von The Zone of Interest. Der Film soll nicht unterhalten. Der Film soll unbequem sein. Der Film ist das pure Böse. Er ist vor allem dann böse und enorm zynisch, wenn quasi die Familie Höss selbst sich über etwas beschwert, was ihnen widerfährt, das Leid, was sie ertragen müssen. Danach seht ihr eure First World Problems mit ganz anderen Augen. Es ist für mich die beste Regieleistung des Jahres. Wenn Christopher Nolan nicht überfällig wäre, den Regiepreis zu bekommen, hätte ihn Glazer verdient. Und trotzdem kann ich, wie gesagt, verstehen, dass man sich das nicht anschauen möchte. Nur so viel, ich habe schon viele Filme über den Holocaust gesehen, aber keinen wie diesen. Es ist, und das setze ich jetzt in Anführungszeichen, der originellste Film des Jahres. Leider und zum Glück zugleich. Platz 1, Poor Things von Yorgos Lanthimos. Und jetzt schwingen wir wieder in das andere Extrem und reden über Poor Things, dem Barbie für Erwachsene. Stellt euch vor, Frankenstein hat nicht Frankensteins Monster erschaffen, sondern Bella Baxter. Er hat eine junge Frau, die sich zu Tode gestürzt hat, während sie schwanger war, genommen und hat das Hirn des Fötus rausgenommen und durch ihr Hirn ersetzt und sie damit ein paar Elektroschocks wiederbelebt. Was herauskommt, ist Bella Baxter. Eine nach außen hin erwachsene Frau, die das Hirn eines Kleinkindes besitzt und in einem Eiltempo wieder erwachsen werden muss. Ich weiß nicht, wie ich diesen Film beschreiben soll. Also Poor Things ist eine Komödie, größtenteils. Es gibt ein paar dramatische Elemente, die sehr wichtig sind, aber größtenteils ist dieser Film lustig. Und zwar absurd lustig. Vielleicht hat jemand The Favourite gesehen oder The Lobster. Es sind alles Filme von Yorgos Lanthimos. Und dieser Mann hat einen Hang zum Bizarren, zum Absurden, zum Abstrusen. Und Poor Things ist ein Meisterwerk. Der Film ist krass, der Film ist bunt, der Film ist laut. Der Film lebt voller überzogener Charaktere. Allen voran Duncan Wedderburn, gespielt von Mark Ruffalo. Mit Abstand mein Lieblingscharakter im ganzen Film. Emma Stone hingegen als Bella Baxter ist die beste Schauspielleistung des Jahres. Unumstritten. Wenn Emma Stone nicht schon einen Oscar hätte und nicht gegen Lily Gladstone antritt, die eventuell den Preis gewinnt, weil sie die erste Ureinwohnerin Amerikas wäre, die das geschafft hätte. Emma Stone würde alle Oscars gewinnen, die man kriegen kann. Allein für diese Rolle. Ich gehe sogar noch weiter. Diese Frau wird diese Leistung niemals übertreffen. Das ist etwas für die Geschichtsbücher. Das ist etwas, was du nicht mehr toppen kannst. Und es ist auch ihr zu verdanken, dass der Film funktioniert. Denn der Film hat einen Kniff, hat eine Sache, die etwas unangenehm ist. Denn das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber das ist auch etwas, was man eigentlich weiß und was man vielleicht auch wissen sollte. Bella Baxter wird im Eiltempo erwachsen und sie entdeckt dabei ihre Sexualität. Und das auch im Eiltempo. Und wie sie das macht, ist ebenfalls sehr krass, sehr naiv. Und wenn nicht die treibende Kraft des Filmes Emma Stone gewesen wäre, die auch Produzentin ist, die sich Yorgos Lanthimos zum Beispiel als Regisseur ausgesucht hätte, dann wäre der Film auch für mich schwer zu ertragen, weil dann könnte man diesem Film vorwerfen, er ist ein feuchter Männertraum, der quasi ein Kleinkind im Körper einer erwachsenen Frau zu einem Sexualobjekt degradiert. Aber vertraut mir bitte, besonders wenn ihr den Film bis zum Ende durchhaltet, Das ist nicht das, was der Film aussagen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Es geht um die pure Entfaltung eines Charakters, der sich selbst sein möchte, der quasi komplett alles für sich selbst entscheiden möchte. Der Film hat auch entsprechend das Ende dazu, das sehr wichtig ist. Und wenn ihr eben mit solchen krassen Darstellungen, solchen überzogenen Szenen, gerade wenn es auch um das Thema Sex geht, wenn ihr damit leben könnt oder es sogar interessant findet, schaut diesen Film. Für mich persönlich ist es meine Nummer 1, weil es A, wirklich der originellste ist und B, wegen Emma Stone. Ich liebe diese Frau, ich habe schon immer alles toll gefunden, was sie gemacht hat und ich wiederhole mich, das wird diese Frau niemals übertreffen, was sie hier geleistet hat. So, damit bin ich durch mit den 10 Filmen. Kurz zusammengefasst, Oppenheimer wird gewinnen, einen Runner-up, der quasi ihm die Party versauen könnte, sehe ich nicht. Manche sagen American Fiction, andere sagen Poor Things, weil Poor Things mit 11 Nominierungen auch schon recht hoch honoriert wurde. Einige hatten am Anfang gesagt Barbie, allerdings hat Barbie einige wichtige Nominierungen nicht geschafft, wie für die Regie oder für die Hauptdarstellerin. Und letztendlich kommen hier zwei Dinge zusammen, die recht selten sind. Zum einen haben wir einen Film, der wirklich grandios gemacht ist, der die Leute anspricht, der auch eine Thematik hat, die auch heute wieder ein bisschen brisant geworden ist, leider Gottes. Und auf der anderen Seite ist er von einem Regisseur gedreht worden, der überfällig für einen Oscarsieg ist. Insofern, Oppenheimer wird gewinnen. Und das wahrscheinlich sogar mit Abstand. Hätte ich nominieren dürfen, ich hätte The Holdovers, American Fiction und Maestro rausgeschmissen und hätte dafür die Filme Perfect Days, Spider-Man Across the Spider-Verse und das ist jetzt kein Scherz, John Wick Chapter 4 nominiert. Ich hätte vielleicht irgendwann eine andere Folge dazu machen, um das genauer zu erläutern, aber ich will das nicht zu weit ausführen. Das wäre quasi meine Top 10 der Filme gewesen, die ich nominiert hätte. So, ich komme zum zweiten Teil des Podcasts, den ich deutlich kompakter machen werde. Eigentlich wollte ich alle anderen Kategorien jetzt im Detail erklären und erläutern. Allerdings ist das unsinnig. Ich werde auf meinem Blog werde ich sämtliche Kategorien genauer vorstellen und werde eine Rangliste zu jeder Kategorie machen. Und da könnt ihr das alles nachlesen. Hier mache ich jetzt einfach nur mal ganz kurz, was ich ansonsten glaube, was gewinnen wird. Und wo mir ein paar Sachen auffallen, also was so diskussionswürdig ist. Ich fange erstmal mit dem Offensichtlichen an. Oppenheimer wird abräumen. Oppenheimer wird wahrscheinlich bis zu 8 Oscars gewinnen, mit ein bisschen Glück sogar 9. Was sicher ist, er wird den Preis für die Regie gewinnen, also Christopher Nolan wird gewinnen. Robert Downey Jr. wird als bester Nebendarsteller gewinnen. Das tut mir zwar ein bisschen leid, weil ich würde es so sehr Ryan Gosling für Barbie gönnen, der für mich diesen Film einfach macht. Aber Robert Downey Jr. hat wirklich jeden anderen Preis gewonnen, den du gewinnen kannst. Und ja, das hat eine Aussagekraft. Auch Hauptdarsteller Cillian Murphy, es sieht momentan ziemlich gut aus. Zwischendurch hat man gedacht, dass Paul Giamatti für The Holdovers ihm doch ein recht enges Rennen liefern kann. Weil Paul Giamatti, der ist so ein bisschen überfällig. Den wollte man eigentlich schon für The Cinderella Man mal auszeichnen, hat es dann nicht getan. Bei Sideways wurde er nicht mal damals nominiert. Und diesmal spielt er auch einen wirklich sehr skurrilen Charakter. Ein Lehrer, der schielt und der nach Fisch denkt. Und allein dieses Schielen. Also man hat wirklich das Gefühl, Paul Giamatti hat ein Glasauge. Den ganzen Film über. Und Paul Giamatti hat kein Glasauge, wenn ihr mich versteht. Allerdings spielt Cillian Murphy eben in dem Film mit, der für Bester Picture, ja, der führende Frontrunner ist. Und er spielt in einem Biopic mit. Er spielt Robert fucking Oppenheimer. Und die Academy liebt es, wenn Schauspieler reale Persönlichkeiten nachmachen. Das ist halt so. Also ich gehe auch hiervon aus, Cillian Murphy macht das einfach. Dann sieht es extrem gut aus für Filmschnitt, Kamera, Musik und Ton. Bei Musik muss ich dazu sagen, tut es mir sehr weh, dass Spider-Man Across the Spider-Verse nicht einmal nominiert ist, denn ich liebe Filmmusik. Die Musik in Filmen oder auch in Spielen ist somit das Wichtigste für mich. Und dass da mein eigener Favorit nicht berücksichtigt wurde, das tut immer etwas weh. Denn Spider-Man Across the Spider-Verse hat eine Instrumentation für die Geschichtsbücher. Ich habe schon lange nicht mehr eine so originelle und so variantenreiche Instrumentation gehört wie in diesem Film. Allerdings hat Oppenheimer dieses eine Musikstück, Can You Hear the Music, was Ludwig Göransson wieder und wieder und wieder spielt in verschiedensten Variationen, und es ist einfach ein Kracher, wie emotional dadurch dieser Film wird, weil nochmal, es geht um Robert Oppenheimer und den Bau der Atombombe. Das sollte kein emotionaler Film sein, wenn ihr mich versteht. Und Göransson macht da sehr viel draus. Bei bester Ton hat Oppenheimer eine große Konkurrenz, die in der Tat ihm diesen einen Oscar wegnehmen könnte, nämlich The Zone of Interest. Und jetzt ist hier aber so ein kleines Problem. Was wird bei so einer Kategorie eigentlich ausgezeichnet? Doch eigentlich die Leistung, die dahinter steckt, die quasi der Tontechniker, dass die Abmischung toll ist, also dass das nicht zu laut, nicht zu leise ist, dass die Toneffekte passen, vielleicht sogar originell sind, dass nichts übersteuert ist und so weiter und so fort. Jetzt hat Oppenheimer mit Abstand die komplexeste Soundkulisse. Und The Zone of Interest hat allerdings diesen, und ich zeige jetzt mal ein bisschen zynisch, Gag. Ihr erinnert euch, es geht darum, dass man Auschwitz nicht sieht, aber hört. Den ganzen Film über. Aber ist das jetzt wirklich die Leistung des Tontechnikers? Eigentlich ist das die Leistung des Regisseurs, weil er auf diese brillante, wie sehr zynische Idee gekommen ist. Trotzdem, genau so etwas wird ausgezeichnet. The Zone of Interest funktioniert aufgrund des Tons so gut. Und bei Oppenheimer ist das halt eben ein Bonus unter vielen. Das heißt, ich glaube zwar weiterhin, dass Oppenheimer gewinnt, aber es würde mich nicht wundern, wenn The Zone of Interest ihm diesen einen Oscar wegschnappt. Ein bisschen interessant wird's bei Produktionsdesign und Kostüme. Also Produktionsdesign ist quasi die Ausstattung, die Kulisse, Szenenbild und so weiter. Und Kostüme sind halt die Kleidchen. Halt, was die Leute halt anhaben. Und hier konkurrieren Poor Things und Barbie. Und viele sagen, bei Produktionsdesign hat Poor Things die Nase vorn, bei Kostüme Barbie. Ich sehe das sehr ähnlich. Es ist auch das, was ich jeweils präferiere. Allerdings habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass Barbie sehr untergehen wird, weil der Hype rund um Barbie ist doch sehr abgeflacht. Und Poor Things hat eben die originelleren Kulissenelemente und auch die originelleren Kostüme. Barbie kopiert extrem gut, aber der Film kopiert. Und deshalb habe ich da so ein bisschen Bauchschmerzen. Trotzdem bleibe ich dabei, Poor Things Produktionsdesign, Barbie Kostüme. Ist jedenfalls mein Tipp und mein persönlicher, also das, was ich wählen würde, wenn ich wählen dürfte. Beim Make-up und Hairstyling sollte es eigentlich auch um Barbie gehen, nur der Film ist nicht einmal nominiert. Wieso auch immer man Barbie nicht für Hairstyling nominiert, geht nicht in meinen Kopf hinein. Ist aber jetzt so. Deshalb wird das ausgemacht zwischen Maestro und Poor Things. Poor Things hauptsächlich wegen dem William Dafoe Charakter, der quasi diese Frankenstein-Figur macht und die ist sehr zernarbt im Gesicht. Und Maestro, nun ja, Bradley Cooper sieht halt nicht aus wie Leonard Bernstein, in dem Film aber schon. Ich würde auch hier Oppenheimer noch ganz krasse Außenseiterchancen einräumen, weil das Make-up von Oppenheimer selbst ist ja ein zentrales Element, dass man die verschiedenen Zeitepochen gut voneinander unterscheiden kann. Und bei manchen Preisverleihungen sind halt Academy-Mitglieder faul. Wenn die da einen Favoriten haben, der total hervorsticht, dann wählen die den in jeder Kategorie. Mein Tipp ist aber Maestro, meine persönliche Präferenz wäre Poor Things. Wo Barbie gewinnen wird, definitiv, ist bei bester Song, ist halt nur die Frage, für welchen? Für What Was I Made For von Billie Eilish oder für I'm Just Ken? Ich selbst bin hin und her gerissen, um ehrlich zu sein. Ich hatte zuerst I'm Just Ken bei mir persönlich auf Platz 1, weil die Szene halt im Film passiert und sie halt so herrlich bizarr ist. Nur dann habe ich mir What Was I Made For nochmal angehört und gemerkt, der Text ist halt schon ziemlich geil geschrieben. Es ist halt die Frage, möchte die Academy Billie Eilish noch einmal auszeichnen? Sie hat schon vor 2 Jahren gewonnen für No Time to Die. Und sie wäre dann mit Abstand die jüngste Doppel-Oscar-Siegerin aller Zeiten. Was aber auch schon wieder cool wäre, oder? Also ich setze momentan auf What Was I Made For, weil der Song auch öfters gewonnen hat als I'm Just Ken. Aber auch hier wundert euch nicht, wenn es genau andersrum passiert. eine weitere Kategorie schnell zum Abhaken, die auch in Stein gemeißelt ist. Divine Joy Randolph wird gewinnen für The Holdovers als beste Nebendarstellerin. Die Kategorie ist allgemein sehr bla, da ist keine Schauspielerin, die besonders hervorsticht. Und sie hat halt vor allem die meiste Leistung und auch die beste Chemie mit den anderen Charakteren in dem Film. Und sie hat auch die größte emotionale Bandbreite von lustig bis am Boden zerstört. Jetzt kommen wir zu den Kategorien, wo es spannend wird. Visuelle Effekte. Eigentlich auch ein Oscar für Oppenheimer. Nur der ist nicht nominiert. Warum auch immer die Academy nicht den Film nominiert, die eine fucking Atombombe simuliert. Nein, Christopher Nolan hat keine reale gezündet. So wird es entweder The Creator oder Godzilla Minus One. Das Problem in dieser Kategorie ist allerdings ein globales. Dort werden oftmals Filme nominiert, die nur in dieser Kategorie nominiert sind. Und viele Academy-Mitglieder haben keine Zeit, sich diese Filme auch noch anzuschauen. Zeit ist begrenzt. Meistens gewinnt deshalb dort ein Film, der halt auch noch irgendwo anders nominiert ist. Nur das ist diesmal nicht der Fall. Alle 5 Nominierten sind Outcasts. Und deshalb wird es wahrscheinlich was zwischen The Creator und Godzilla Minus One, weil das eben die Filme sind, die landläufig als am besten und oder originellsten von den visuellen Effekten her gelten. Ich meine, Guardians of the Galaxy Volume 3 ist noch schön bunt, aber Marvel-Filme werden nominiert, aber die gewinnen sowas nicht. Weil das hat man schon 100-mal gesehen. Mein Tipp ist The Creator, weil es auch die besten visuellen Effekte einfach sind. Am Ende kann man es einfach darauf reduzieren, zu sagen, okay, es gewinnt derjenige, der am besten ist. Aber passt mir auf Godzilla auf, weil es ist halt schon cool, dass der Film nominiert ist. Und seid ehrlich, es wäre noch cooler, wenn er gewinnen würde. Die Drehbuchkategorien. Jetzt wird's spannend und kompliziert zugleich. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Die Oscars zeichnen 2 Drehbücher aus. Ein Originaldrehbuch und ein adaptiertes Drehbuch. Das Originaldrehbuch ist quasi eine Geschichte, die extra für den Film geschrieben wurde. Das adaptierte Drehbuch basiert auf einer Vorlage. Ein Buch, ein Zeitungsausschnitt, ein Videospiel, was auch immer. Jetzt gibt es bei der Academy aber eine ganz besondere Regel, die die anderen Preisverleihungen nicht haben. Die Academy sagt grundlegend, wenn ein Film Charaktere beinhaltet, die ebenfalls auf einer Vorlage basieren, dann ist das ein adaptiertes Drehbuch. Auch wenn die Geschichte an sich neu ist und extra für den Film geschrieben wurde. Das betrifft damit automatisch sämtliche Fortsetzungen. Die Drehbücher zu Toy Story 2 und Toy Story 3 zum Beispiel waren adaptierte Drehbücher, obwohl die Geschichten original waren. Aber sie basierten auf den Charakteren von Toy Story 1. Und wo es richtig kompliziert wurde, war bei Barbie. Barbie ist eine komplett originale Geschichte. Die basiert auf keiner Vorlage. Aber es geht um Barbie. Und nicht nur, dass die Figur Barbie existiert oder auch Ken. Es gibt hunderte von Zeichentrickfilmen von Barbie. Die haben zwar nichts mit Greta Gerwigs Barbie zu tun, aber sie existieren nun einmal. Und deshalb hat eigentlich nahezu jede Preisverleihung gesagt, das ist ein Originaldrehbuch, weil es eigentlich keinen Bezug zu diesen Zeichentrickfilmen gibt. Aber die Academy hat gesagt, nein, es basiert auf Figuren, die es schon in Filmen zuvor gab. Also ist es ein adaptiertes Drehbuch. Was heißt das jetzt? Das heißt, diese ganzen anderen Auszeichnungen, die davor stattgefunden haben, verraten nichts darüber, ob Barbie in der Kategorie adaptiertes Drehbuch gewinnen kann, weil es halt nirgendwo sonst als solches gilt. Und das macht es ein wenig spannender. Ich fange jetzt erstmal mit dem Originaldrehbuch an. Da haben eigentlich 2 Filme die besten Chancen. Anatomie eines Falls und The Holdovers. In einem normalen Jahr würde ich sagen, das gewinnt The Holdovers, weil das Drehbuch origineller ist. Es sind einfach skurrilere Szenen in diesem Film drin. Anatomie eines Falls ist konventioneller, wenn auch originell umgesetzt, dafür, dass es um eine konventionelle Geschichte geht. Nun hat Anatomie eines Falls aber mehr Preise bislang gewonnen. Und mit ein Grund dafür ist, dass die französische Filmindustrie diesen Film ein wenig stiefmütterlich behandelt. Sprich, sie haben den Film nicht in der Kategorie internationale Film eingereicht. Also jedes Land darf nämlich nur einen Film dort einreichen. Und sie haben sich für The Taste of Things entschieden. Warum? Darüber lässt sich spekulieren. Angeblich, weil Justine Trier in einer Dankesrede die französische Filmindustrie ein wenig runtergeredet hat. Und die Academy merkt sich so etwas. Die haben schon einmal Pedro Almodovar 2002 einen Oscar gegeben, weil sein Talktor nicht für internationale Filme nominiert war, aber er selbst als Drehbuchautor. Und das gleiche könnte jetzt hier wieder passieren. Sollte doch The Holdovers gewinnen, dann könnte es aber im Nachhinein noch ein wenig spannend werden, denn das ist brandneue News. Heute ist ein Artikel auf Variety.com erschienen, demnach es ernsthafte Anschuldigungen gibt, dass das Drehbuch zu The Holdovers ein Plagiat sei. Wenn das der Fall ist, dann kann es gut sein, dass The Holdovers den Oscar sogar weggenommen bekommt. Aber diese Untersuchungen stehen noch ganz am Anfang. Keiner weiß, ob was dahinter steckt. Nur es klingt relativ ernst, weil ansonsten würde Variety nicht so eine Story draus machen. Jetzt adaptiertes Drehbuch. Eigentlich hätte das der Oscar für Poor Things werden müssen. Besonders weil Poor Things auf einer Vorlage beruht, die der Drehbuchautor radikal geändert hat. Und zwar zu etwas Besserem. Oppenheimer hat auch Chancen. Christopher Nolan ist ja nicht nur ein guter Regisseur, sondern auch ein guter Drehbuchautor. Und Oppenheimer ist sehr dialoglastig. Und was gewinnt aber überall? American Fiction. Das ist ja schon so ein bisschen der zynische Wohlfühlfilm des Jahres. Und dann ist da halt Barbie. Hat Barbie da eine Chance? Man weiß es eben nicht. Barbie war bislang immer nur in der Kategorie Original Drehbuch berücksichtigt. Und dort hat Barbie fast überall gegen Anatomie eines Falls verloren. Verliert er auch gegen American Fiction? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde Barbie wählen, auf alle Fälle. Und man könnte Greta Gerwig endlich mal auszeichnen. Die Frau hat längst einen Oscar verdient. Und ihren Ehemann Noah Baumbach, der hat ja mitgeschrieben, das wäre auch nicht so verkehrt, wenn er einen Oscar hat. Man könnte also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also wenn ihr Geld setzen wollt, sicher Geld setzen wollt, dann setzt auf American Fiction. Und wenn ihr auf Risiko spielen wollt, setzt auf Barbie. Und jetzt die letzte Kategorie, über die wir reden müssen. Beste Hauptdarstellerin. Das ist ein extrem enges Rennen zwischen Lily Gladstone für Killers of the Flower Moon und Emma Stone für Poor Things. Wenn Emma Stone nicht schon Oscar-Gewinnerin wäre, würde ich 100% sagen, sie kriegt heute Abend einen Oscar. Das gleiche gilt aber auch, wenn Lily Gladstone keine Nachfahrin amerikanischer Ureinwohner wäre. Das klingt jetzt ein bisschen bizarr, denn wieso sollte man denn jemanden auszeichnen nur aufgrund seiner Herkunft? Aber überlegt einmal, was heißt denn das Beste des Jahres? Das ist letztendlich eine subjektive Einschätzung. Die 5 nominierten Schauspielerinnen sind deshalb nominiert, weil ein großer Prozentanteil der Academy gesagt hat, das war meine favorisierte Leistung. Das heißt, jede dieser 5 Damen hat Erststimmen bekommen. Das heißt, jede von ihnen gilt für eine bestimmte Gruppe als das Beste des Jahres. Und dann könnte man schon argumentieren, dann zeichnen wir eben etwas aus, was gleichzeitig Geschichte macht, nämlich eine Nachfahrin der Ureinwohner Amerikas auszuzeichnen, was eben noch nie passiert ist. Was aber auch passieren kann, und das ist schon passiert, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte, nämlich Sandra Hüller für Anatomie eines Falls. Ihre Leistung ist unbestreitbar eine der besten des Jahres. Und gehen wir einmal zurück ins Jahr 1950, da hatten wir Bette Davis für Alles über Eva und Gloria Swanson Boulevard der Dämmerung und Gloria Swanson für Boulevard der Dämmerung. Beide waren die Favoriten und gewonnen hat Judy Holliday für Die ist nicht von gestern. Das war so ein klassischer Fall, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Wenn die Damen sich gegenseitig die Stimmen wegnehmen, dann kann von außen jemand anders vorbeiziehen. Und es gibt eine Webseite namens Awards Daily, die regelmäßig ihre eigenen Leser befragt, wer quasi für sie der Favorit ist. Und dort ist ein krasses Ergebnis herausgekommen. Und zwar haben nämlich Hüller, Stone und Gladstone fast gleich viele Stimmen erhalten. Mit fast gleich meine ich, Emma Stone und Lily Gladstone waren am Ende eine Stimme auseinander. Die eine hat 153, die andere hat 152 bekommen. Das ist sehr eng und mathematisch sehr unwahrscheinlich. Die meisten gehen davon aus, dass Lily Gladstone gewinnt. Ich persönlich wette hier dagegen. Ich sage, das macht ganz knapp Emma Stone. Einfach, weil es die beste Leistung des Jahres ist. Und weil auch ihr Film Poor Things insgesamt besser angekommen ist als Killers of the Flower Moon. Die meisten, die jetzt hier auf Lily Gladstone setzen, machen den kleinen Fehler, dass sie auf das Jahr zuvor schauen, wo Michelle Yeoh auch erstmal alles verloren hat und dann nur einen Preis, nämlich den Screen Actor Guild Award, gewonnen hat. Und man dann gesagt hat, naja, ist ja auch klar, Michelle Yeoh ist ja halt eine Asiatin und es hat noch nie eine Asiatin diesen Preis gewonnen. Und genauso argumentiert man jetzt bei Lily Gladstone. Die hat auch alles gegen Emma Stone verloren, dann den Screen Actor Guild Award gewonnen und sie ist ja eine amerikanische Ureinwohnerin. Aber so funktioniert das nicht. Manchmal wählt die Academy auch nicht die Geschichte. Sie haben auch nicht Chadwick Boseman ausgezeichnet, obwohl der Mann tot war und jeder dachte, dass er noch einen Oscar bekommt, quasi posthum. Manchmal sind die Oscars gnadenlos, will ich damit sagen. Und zum Schluss gehe ich noch die Sonderkategorien durch, aber auch ganz schnell. Bei bester animierter Film rechne damit, dass Spider-Man Across the Spider-Verse gewinnt. Mit Der Junge und der Reiher im Original Kimitachi wa do Ikiru ka als Spoiler, weil es ist wohl jetzt endgültig Miyazakis letzter Film. Dokumentarfilm sollte auf alle Fälle 20 Days in Mariupol machen. Es zeigt schließlich die ersten 20 Kriegstage in Mariupol, einer Stadt in der Ukraine, wo die Russen mehrere Massaker vollzogen haben. Und wenn ihr euch den Film anschaut, stellt euch auf eine schwere Stunde ein. Es sind zwar gepixelte, aber trotzdem Kinderleichen, die dort gezeigt werden. Bester internationaler Film, da ich das Anatomie eines Falls, wie beschrieben, nicht nominiert werden konnte, ist das ein leichter Sieg für The Zone of Interest. Interessanterweise ist das ein Film aus Großbritannien. Und eigentlich ist die Regel bei internationaler Film, dass nur fremdsprachige Filme nominiert werden dürfen, also keine Filme in der englischen Sprache. Aber Jonathan Glazer hat seinen kompletten Film eben mit deutschen Schauspielern gedreht. Und weil es ein Film aus Großbritannien und nicht aus Amerika ist, durfte der Film nominiert werden und er wird wohl wahrscheinlich gewinnen, weil die Konkurrenz hat halt keine Chance. Hier übrigens ein kleiner Shoutout nochmal für Perfect Days aus Japan von Wim Wenders, kein Witz, ein japanischer Film von einem deutschen Regisseur und Das Lehrerzimmer aus Deutschland. Wer also nochmal sagt, deutsche Filme seien nicht gut, schaut euch ruhig mal die Filme an, die bei den Oscars als bester internationaler Film nominiert werden. Die sind meistens besser als ihr Ruf. Wenn ihr euch schon darüber beschwert, dass ihr die ganzen Filme nicht kennt, die nominiert sind, dann wird es jetzt nochmal eine Nummer schwieriger für euch, denn jetzt kommen die Kurzfilme. Und ich finde es immer schade, dass die keiner kennt, denn die sind meistens recht gut und inzwischen auch verfügbar. Ich werde dann auch auf meinem Blog die Links zu den Filmen setzen, die man überall anschauen kann, sei es auf Netflix, YouTube oder Amazon Prime. Bester Kurzfilm, also im Sinne von Live-Action-Short mit realen Schauspielern. Hier hat Ich sehe was, was du nicht siehst oder im Original The Wonderful Story of Henry Sugar ganz klar die Nase vorne. Schlicht und ergreifend, weil der Film ist von Wes Anderson. Wes Anderson hat noch nicht gewonnen, obwohl er Grand Budapest Hotel oder Asteroid City gemacht hat. Und das ist nun mal die Gelegenheit, dem Mann einen Oscar zu geben. Auch wenn es nur für den besten Kurzfilm ist. Ist zwar dann auch irgendwie ein bisschen komisch, aber ich sag immer, Oscar ist Oscar. Hauptsache er hat einen. Für das Protokoll, Red, White and Blue ist auch ein sehr schöner Film, wenn auch mit einer sehr fiesen Pointe. Und The After ist mein persönlicher Hassfilm des Jahres. Weil es geht um einen Familienvater, der mit ansieht, wie seine Frau und seine Tochter von einem Amokläufer getötet werden und dann ein Jahr später mit der Trauer zu kämpfen hat. Und ich verstehe den Sinn hinter der Geschichte, aber er ist mir einfach zu krass dargestellt. Das Thema ist sehr sensibel und ich hätte mir da mehr Feinspitzengefühl gewünscht. Wie zum Beispiel bei bester animierter Kurzfilm es Pachyderme gemacht hat. Das ist auch ein Film mit einer sehr schweren Thematik, die ich aber nicht verraten werde, denn die wird einem nicht direkt vor die Nase gehalten. Auf die muss man selbst kommen. Und ich war auch zuerst verunsichert. Sag mal, habe ich das jetzt richtig verstanden? Will der Film mir das sagen? Das wäre schon ziemlich krass. Und als ich danach recherchiert, habe ich dann festgestellt, ja, der Film will mir genau das sagen. Und deshalb ist das in der Kategorie animierter Kurzfilm auch mein persönlicher Favorit. Gewinnen wird wahrscheinlich eher Letter to a Pig, weil der auf eine sehr interessante Art und Weise eine Geschichte, ein Einzelschicksal erklärt, die sich rund um den Holocaust dreht. Und vielleicht War is Over, inspired by the music of John and Yoko, einfach weil es der hübscheste Film ist. Allerdings hat mir da das Seichtende gar nicht gefallen. Also ich verstehe die Botschaft dahinter und ich verstehe auch, dass man das eher metaphorisch sehen sollte, was da passiert. Nur das war so unrealistisch, ich konnte das nicht ernst nehmen. Und die letzte Kategorie, bester Kurzdokumentarfilm, da habe ich die größten Schwierigkeiten zu überlegen, was gewinnt da jetzt. Also mein Favorit, Naina and Waipu, das sind einfach nur zwei alte Damen, die miteinander leben, ihre letzten Lebensjahre verbringen und halt so Witze drüber machen, dass die eine gefurzt hat im Bett. Ja, ich stehe eigentlich nicht auf solchen Humor, aber die beiden sind einfach so putzig. Und das ist einfach ein herzerfrischend ehrlicher Film. Einfach ein Film über zwei alte Damen, die halt das Beste daraus machen, obwohl sie alt sind und sich ihres Lebens freuen. Mein Tipp, wer gewinnt, ist eher das ABC des Buchverbots. Da geht es um Bücher, die aus den idiotischsten Gründen in irgendeinem Teil der Welt, ja, halt verboten sind. Und das Interessante an dem Film ist, dass Kinder sagen, also Kinder stellen diese Bücher vor und sagen halt auch gleich, dass sie es nicht verstehen, warum diese Bücher halt verboten sind. Und deshalb sage ich auch mal, das ABC des Buchverbots wird es machen. Allerdings ist die Kategorie des besten Dokumentarfilms völlig unberechenbar. Da habe ich schon Filme gewinnen sehen, von denen jeder gedacht hat, das ist am unwahrscheinlichsten, dass der siegen wird. Ja, und damit sind wir endlich durch. Ich danke euch für eure Geduld, falls ihr bis hierhin euch alles angehört habt. Mein kurzes Fazit zu dem gesamten Jahr. Es war ein extrem gutes Jahr. Besonders die 10 Filme, die für den besten Film nominiert sind. Das ist eine herausragende Leistung. 7 davon hätte ich ebenfalls nominiert und die anderen 3, das ist schon okay, dass die mit dabei sind. Es war vielleicht ein etwas deprimierendes Jahr. Es waren sehr viele schwere Themen dabei. Ich hoffe, dass das wieder besser wird. Es ist halt auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet. Zuerst Corona, dann die Russland-Ukraine-Krise. Der Klimawandel droht nun ernst zu werden. Allerdings, ich bin ein Optimist. Ich glaube, es wird wieder bessere Zeiten geben und es wird dann auch wieder fröhlichere Filme geben. Die nächste Podcast-Folge wird ebenfalls eine Awardshow behandeln, allerdings keine über Filme, sondern eine über Spiele und eine etwas ältere. Mehr verrate ich nicht. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann.